möchte noch mit uns beten. Heiliger Gott, unser lieber himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, ich danke dir für den Heiligen Geist und danke, Herr, für dein heiliges, gutes Wort, dass es auch uns heute Morgen sowohl das Gesprochene wie auch Gehörte segnen mögest, Herr, dass dein Wort für uns immer wieder ein Quell der Erfrischung mit lebendigem Wasser ist, was uns motiviert, führt und leitet. Amen. Welche Rolle spielen Gaben? Brauchen wir bestimmte Gaben? Während des diesjährigen Gemeindeführungsseminars in Bergkirchen haben wir, das waren ungefähr 25 Brüder, haben wir uns Gedanken über diese und viele mehr Fragen gemacht im Blick auf die Gemeinde. Und anhand dieser zwei Fragen, welche Rolle spielen Gaben, brauchen wir bestimmte Gaben, würde ich mir wünschen, dass wir auch heute Morgen uns noch einmal gemeinsam Gedanken machen und ins Gespräch kommen. Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung und das freundliche Willkommen am heutigen Morgen. Gleichwohl ich mich natürlich nachher noch mal bei Winfried werde erkundigen müssen, wie das zu verstehen war. Einmal und nie wieder, so habe ich es verstanden. Aber die Chance der Korrektur oder Ähnliches hast du ja vielleicht im Anschluss noch. Aber danke an euch für diejenigen, mit denen wir schon Gelegenheit hatten, zwei, drei Worte zu wechseln, für die Frage an meine Frau Margit und mich, wie es uns geht. Und ich bedanke mich genau für diese Frage, wie es uns geht, mit dieser althergebrachten Frage, wie geht es dir? Und ich bedanke mich, dass wir und dass ich nicht an den Kopf geworfen bekommen habe, und ihr kennt das vielleicht im Sauseschritt, alles gut? Alles. Ich hasse diese Frage im Sauseschritt, diese Entscheidungsfrage, die eigentlich nur darauf aus ist, ein Ja zu hören. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, immer mit Nein zu antworten, um dann vielleicht, und tatsächlich, manchmal klappt das auch, in ein gutes Gespräch zu kommen. Allerdings, liebe Geschwister, richtig klasse wäre natürlich die Frage von euch an uns, an mich gewesen, wie seid ihr denn so zurzeit geratet? Wie ist denn dein Rating, Günther? Ich sehe schon ein paar ungläubige Gesichter. Das meine ich durchaus ernst. Die meisten von uns werden die bekannten Rating-Agenturen kennen, die schon zu der Zeit existierten, als ich noch Betriebswirtschaft studierte. Das sind schon ein paar Jahre her. Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Unterschied, früher ging es vornehmlich um das Raten von börsennotierten Unternehmen. Wir wissen heute, auch Länder, Staaten werden geratet. Ob man das nun liebt oder nicht, Griechenland, Spanien. Worum geht es überhaupt beim Rating? Es geht um Bonität. Ganz vereinfacht gesagt, wie ist der Stand jetzt? Wie zum Beispiel die Höhe der Schulden? Und vor allen Dingen, wie sind die Zukunftsaussichten? Ja, liebe Geschwister, da kann uns doch nur das Herz aufgehen, wenn wir als Christen gefragt werden, wie ist denn dein Rating? Und wenn Susanne gefragt wird, sag mal, wie ist denn dein Rating? Dann gibt es doch ganz klar, das sehe ich schon vor mir. Sie streckt die drei Finger nach oben und sagt, Triple A, Bestnote, besser geht es nicht, höchste Bonität, besser geht es nicht. Als Christen dürfen wir mit Freude zur Kenntnis nehmen, wir sind alle mit Triple A ausgezeichnet. Warum? Völlig entschuldet, schuldenfrei und beste, allerbeste Zukunftsaussichten. Dank sei unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus, ihm sei Lob, Preis und Ehre, Gnade und Frieden uns von dem, der ist und der war und der kommt. Wer jetzt denkt, lieber Günther, mal hin zum Thema, dem darf ich sagen, ein Schmunzler kommt schon, wir sind mittendrin, Dieter, wir sind mittendrin. Jedes Thema, was wir anpacken, alle unsere Pläne, was auch immer, alles geht nur, wenn unverrückbar unser Herr Jesus im Mittelpunkt steht. Seine Gnade und Liebe. Es geht um unsere Versöhnung, um unsere Entschuldung mit Gott und darum, unsere Nächsten auch daran teilhaben zu lassen, an den wunderbaren Zukunftsaussichten. Wir mögen sagen, Gaben, möglichst viele, gut ausgeprägt, hoher Einsatzwille, super Koordination, und so weiter und so weiter. Alles klasse. Aber wir führen uns immer wieder dankbar vor Augen, dass er als Lamm dieser Welt, als Sündenlamm uns erst befähigt hat, indem er unsere Sünden durch seine Liebe tilgte. Und ich finde es wunderbar, dass bei uns in den Versammlungen immer das Herrenmahl dazugehört, der Mittelpunkt für mich immer das Höchste in der Versammlung, die Konzentration auf Jesus Christus, denn ohne ihn läuft nichts. Jesus Christus ist der Weinstock, wir die Reben. Ohne dass wir an und in ihm bleiben, ist alles nutzlos. Nur so können wir im Sinne Jesu befähigt zur Tat schreiten. Nur in der Gemeinschaft mit Jesus erreichen wir das Ziel. Ich mache 3 Punkte. Erstens, wir setzen unsere Gaben so ein, dass wir selbst in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben. Ein zweites, wir setzen unsere Gaben so ein, dass unsere Geschwister in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben, gestärkt und befähigt werden. Und ein drittes, wir setzen unsere Gaben so ein, dass weitere Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus kommen. Und ganz grundsätzlich gilt, Jesus führt, er geht voran. Deshalb werden wir uns an ihm im Gebet, durch Lesen der Schrift und in Gespräch mit Glaubensgeschwistern unsere Gaben ausrichten lassen. Der Herr Jesus führt zum Ziel. Das Ziel, Johannes 3, die bekannte Aussage, wir kennen sie alle und manche sagen, das ist im Prinzip die Zusammenfassung der Heiligen Schrift. Der Ruf Gottes, ich habe euch Menschen, meine Geschöpfe, so unendlich lieb, dass ich meinen einzigen Sohn zu euch gesandt habe, damit die, die ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Unmittelbar vor der Aussage wird uns berichtet, wie in einer stillen Stunde der Pharisäer Nikodemus sich an Jesus wendet und man gewinnt den Eindruck, dass Jesus ihn gar nicht so richtig zu Wort kommen lässt und gleich auf den Punkt kommt. Wer nicht wiedergeboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Nikodemus, vielleicht etwas amüsiert oder wirklich echt fragen, wie soll das gehen, in den Leib meiner Mutter zurück? Und Jesus sagt, wer nicht aus Wasser und Geist von neuem wiedergeboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Das Reich Gottes. Aus dem 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 4, Paulus schreibt in diesem Abschnitt zum Gemeindegebet, heißt es, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm für unseren Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein letzter Hinweis aus 1. Petrus 1, 8, 9, eine prägnante Stelle zur Ausrichtung unseres Gabenkompasses. 1. Petrus 1, Verse 8 bis 9, es geht um Heil und Hoffnung in diesem Abschnitt. Und da heißt es, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, das Ziel unseres Lebens, die Rettung der Seelen. Unser Ziel, das Ziel, was Gott mit jedem Einzelnen im Auge hat, es geht um Ewigkeit, es geht um Rettung der Seele, es geht um Teilhabe am Reich Gottes, hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Wenn eben gerade die Rede von der Seele war, liebe Geschwister, ihr kennt den Sauerstoff der Seele, das ist die Ermutigung. Das ist die Ermutigung. Und da sind wir schon bei einer ganz wunderbaren Gabe, die Gabe der Ermutigung. Das Ziel ist deutlich definiert. Bei allem, was wir tun und wie wir unsere Gaben einsetzen, werden wir das Ziel nicht aus dem Blick verlieren. Der Blick auf das Ziel, der Blick nach oben ist für uns Christen auch deshalb in jeder Lage mehr als angebracht, weil unser Herr bereits vorangegangen ist und wir wissen, wir Christen leben vom Sieg und nicht von der Niederlage her. Vom Sieg und nicht von der Niederlage. Und ich räume ein, dass genau dieser Blickwinkel gerichtet auf den Sieg Christi mich schon gelegentlich vor Verzweiflung gerettet hat. Zum zweiten und damit zur ersten Fragestellung des eigentlichen Themas: Welche Rolle spielen Gaben? Und so habe ich mich gefragt, sollte die Rolle der Gabe in der Gemeinde eine Haupt-, eine Nebenrolle bekommen oder darf die Rolle der Gabe über die eines Statisten gar nicht hinausgehen? Ich mache den Punkt: Die Hauptrolle ist besetzt von unserem Herrn und Heiland. Er geht voran, an ihm haben wir uns auszurichten. Oder mit Epheser 5,24 ausgedrückt: Die Gemeinde ordnet sich dem Christus unter. Nimmt irgendwer oder irgendwas anderes diese Rolle in der Gemeinde ein, zum Beispiel auch die Bedeutung der Gaben, droht Zielverfehlung. Jetzt kommt die integrierte Schriftlesung. Aber Winfried hat gesagt: Günther, wenn du auf die Schriftlesung verzichtest, so, dann gibt es eine Viertelstunde Zusatz für die Predigt. Und das ist in Ordnung, habe ich mir gedacht. Den Deal machst du ein. Da kannst du nicht mehr dran erinnern, ne? Naja, gut. 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes, je nach Übersetzung überschrieben mit: Die verschiedenen Geistesgaben und die Einheit des Leibes und seiner Glieder. Vers 1 lautet: Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Hier wird der griechische Begriff Pneumatika von Paulus verwendet. Gleichwohl, und das ist schon interessant, im weiteren Text dann wieder der Begriff Charismata, Gnadengaben, eine aus Wohlwollen gespendete Gabe vorkommt. So oder so entscheidend, wie es im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes weiter heißt: Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und wir lauschen weiter in das 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes hinein, wenn nicht anders gesagt, zumeist aus der Elbefelder Bibel zitiert. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Man hört förmlich die Motivation des Paulus heraus, mit der er diese Zeilen an die Geschwister in Korinth gerichtet hat und jetzt in diesem Augenblick auch an uns richtet. Nicht wahr? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Als wir vor ca. 18 Jahren, liebe Geschwister, genau dieses Kapitel in der Donnerstagsbibelstunde bei uns in Kiel besprachen, saugte meine damalige Freundin und heutige Frau um ihr kleines Trampolin bei sich zu Hause, sie wohnte damals noch in Kappeln, herum, und da passierte es. Mit dem kleinen Zeh, es war Sommer, barfuß, mit dem kleinen Zeh ihres rechten Fußes stieß sie gegen den Rahmen des Trampolins. Ach, der kleine Zeh, der allerunwichtigste Teil des Körpers, ohne jede Ehre, eben gerade mal bei einer notwendigen Pediküre kurz beachtet. Wir sind ja nachher noch ein bisschen zusammen. Ich schlage euch vor, erkundigt euch mal gerne nachher bei Margit, welche Komplikationen und Herausforderungen plötzlich auf der Tagesordnung standen. Nur weil dieser eigentlich völlig überflüssige kleine Zeh lädiert war. Gips, Gehhilfen, im Volksmund auch Krücken genannt und so weiter und so fort. Da kann man nur rückblickend sagen, damals wie auch heute in Kappeln, der Landarzt ist gleich um die Ecke. Es kommt auf jedes Teil am Körper an und auf die Teile, die im Alltag in der Regel nicht im Rampenlicht stehen, manchmal umso mehr. Wollen wir das begreifen? Und noch einmal in das 12. Kapitel hineingehört. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wie wahr? Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Hoffentlich. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen, legen alle aus? Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Oder anders übersetzt. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg dahin. Das wollen wir noch zitieren. Übergang 1. Korinther 12 in 1. Korinther 13. Diesen einzigartigen Weg kommen wir fast zwangsläufig nachher noch einmal ganz kurz zu sprechen. Wer von euch, liebe Geschwister, wer von euch spielt oder hat schon einmal einige Jahre in einer Mannschaft gespielt? Handball, Fußball, Basketball, etc. Völlig egal. Ja, Spiel aktiv oder ehemals, ja, das sind nicht viele, aber der ein oder andere schon, aber ich glaube, okay, unwichtig. Ich könnte uns jetzt fragen, was ist für einen dauerhaften Erfolg einer Mannschaft unerlässlich? Also Umweg, Fußball-Europameisterschaft lasse ich jetzt mal völlig unbeachtet. Da gibt es ja nach dem Takt in die Lage auf einmal unfassbar viele, die es genau gewusst hätten, wie es richtig gewesen wäre. Ich schiebe aber die Frage dazwischen, welcher Zutaten bedarf es, damit eine Mannschaft garantiert und nachhaltig keinen Erfolg hat. Keinen Erfolg hat. Ich selbst habe viele Jahre die ganzen Jugendmannschaften Fußball durchgespielt und ich sage mal, erstens, keine komplette Mannschaft, also keine 11 Leute auf dem Platz. Zweitens, 6 links außen, dafür keinen Verteidiger. Aber alle, die ein Tor machen wollen. Und als Krönung hat diese Mannschaft vielleicht noch einen Trainer, Fußballtrainer, der aber vorher 5 Jahre Trainer einer Eishockeymannschaft war. Aber alles zusammen, wunderbar. Gut, findet ihr es aber, wenn ihr dann zuschaut bei zum Beispiel Fußballspielen, nicht immer wieder faszinierend, dass man beobachten kann, wir haben da eine Mannschaft von Multimillionären, die ist zusammengesetzt vom Platz her, also wir laufen tatsächlich mit 11 Leuten auch auf und jeder Platz ist optimal besetzt. Wunderbar. Im Prinzip kann nichts mehr schiefgehen. Und doch können wir jetzt immer wieder beobachten, dass eine Mannschaft, die auf dem Papier schon längst gewonnen hat, vor dem Anpfiff Schiffbruch erleidet. Frage, was ist für einen dauerhaften Erfolg einer Mannschaft unerlässlich? Antwort, ein guter Geist. Ein guter Geist. Team Spirit auch genannt. Wenn der Trainer es nicht schafft, einen guten Geist in die Mannschaft zu bringen, dann wird vieles vergebliche Liebesmühe bleiben. Ich rede von dem guten Geist, der jedem Einzelnen deutlich vor Augen führt, wir sind eine Mannschaft und können und werden auch nur als Mannschaft gewinnen oder aber verlieren. Es kommt auf jeden an, nicht nur auf den, der die Tore macht. Der Respekt für meinen Mitspieler, für seine Fähigkeiten, Eigenschaften muss da sein. Die Bereitschaft, den Fehler eines anderen auch mal auszubügeln. Und nicht zuletzt auch mal gemeinsam Niederlagen wegzustecken, ohne mit dem Finger auf den anderen zu zeigen oder gar mit dem Ausstieg zu drohen. Zurück zur Gemeinde. Ein abgehackter Fuß, eine abgetrennte Hand oder ein über den Fußboden rollender Kopf sind nicht nur schauerlich anzusehen, sondern können ihrer Entsprechung in keiner Weise mehr nachkommen. Keine Verbindung zum Ganzen, vom Blutfluss abgeschnitten. Es gibt verschiedene Gnadengaben in der Gemeinde, aber sie alle kommen aus dem Geist Gottes. Durch die Taufe sind alle Christen Glieder des Leibes Christi. Wie kein Glied des Leibes allein existieren kann, so kann kein, ich benutze den Begriff Charisma, für sich existieren und sich über andere erheben. Jeder in der Gemeinde, jeder von uns hat seine spezielle Gnadengabe und Funktion. Es gibt unterschiedliche Gaben in der Gemeinde. Ja, und es zählt keine mehr, Ausrufezeichen. Es ist egal, ob ich in der Gemeinde predige oder putze. Wenn das meine Aufgabe und Gabe ist, trage ich mit dazu bei, dass Gottes Reich in der Welt wächst. Das Ziel. Darum geht's doch. Es ist egal, ob ich die Gabe der Seelsorge habe oder für die Gemeindewoche das Essen richte. Wenn das meine Gabe und Aufgabe ist, trage ich dazu bei, dass Menschen zu Jesus Christus finden. Ich habe ein erstes Blatt für uns vorbereitet, wie sich das gehört. Kommt der Hinweis dazu, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn man durch die Bibel geht und fragt, wo findet man welche Gaben, welche könnte man auch selbst formulieren und mittelbar etwas aus der Bibel finden, dann ist das eine ganze Masse. Wenn wir im Schnelldurchlauf, und das Flipchart kann ja gerne noch etwas stehen bleiben, einzelne Gaben uns vielleicht nur ganz kurz angucken, dann wollen wir das vielleicht auch mit drei Fragen begleitend tun. Die Frage, welche Dinge kann ich gut? Wo habe ich Schwächen? Und eine dritte Frage, was können die anderen gut? Das ist auch wichtig zu wissen. Barmherzigkeit. Es ist bunt durcheinander gewürfelt, das ist jetzt keine hierarchische Ordnung, aber Barmherzigkeit. Wie gut tut es einer Gemeinde, wenn da Geschwister sind, die eine ganz besondere Ausprägung der Barmherzigkeit haben, die genau hinhören können, mitfühlen können und daraus auch eine sehr konkrete Hilfe ableiten können. Welch ein Reichtum. Und es ist toll, wenn Geschwister da sind mit Erkenntnis und die nicht nur für sich selbst behalten, sondern auch weitervermitteln können. Organisation. Auch da, wie wunderbar, wenn Geschwister sich zusammenfinden und das eine oder andere organisieren, weil da bestimmte Gaben auch schlummern und da sind. Ermutigung. Ihr erinnert euch? Der Sauerstoff der Seele. Finde ich persönlich klasse und ich sage das auch ganz offen, ohne viele Ermutigungen wäre ich rückblickend in meinem Leben, tja, mir hätte der Sauerstoff in der Seele gefehlt. Und wenn ich hier so durch die Reihen gucke, ist da der eine oder andere, der mich ganz persönlich in meinem Glaubensleben ermutigt hat. Und einfach stellvertretend möchte ich unseren Bruder Dieter Alten erwähnen. Unsere erste Begegnung 1985 zur Osterfreizeit. Viele Begegnungen sollten dann folgen. Auf Freizeiten, auf Seminaren, bei zufälligen Treffen oder wo wir auch gemeinsam ein Zimmer geteilt haben und die Möglichkeit war für ein Vier-Augen-Gespräch. Dieter, du warst und du bist immer für mich in der Weise, wie du gesprochen und gehandelt hast, wie du mir Ratschläge gegeben hast, immer eine ganz große Ermutigung. Dafür danke ich dir und danke ich dem Herrn. Viele andere Gaben, Gastfreundschaft, Seelsorge, auch das sicherlich ein spezieller Reichtum, wenn Geschwister da sind, die sich der Seelsorge annehmen können, eventuell mit einer weitergehenden Ausbildung auch dahinter. Und wir sehen auch diese Dienste habe ich einfach mit dazu geschrieben, den Hirtenältestendienst oder den Diakonendienst. Und wir wissen, denke ich, zum Timotheusbrief, Titusbrief, dass um diese Dienste anzugehen, es auch einer bestimmten Ausprägung gewisser Gaben bedarf. Welche Dinge kann ich gut? Wo habe ich Schwächen? Was können die anderen gut? Ich würde mich freuen, wenn wir nachher auch die Zeit nutzen würden, auch über das eine oder andere vielleicht nochmal ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich jetzt das eine oder andere nicht erwähnt habe, dann ist es ein Stück weit doch der Zeit geschuldet und soll nichts anderes zurückstellen. Ein Punkt springt mir dann vielleicht doch noch ins Auge, den habe ich nicht geklärt und vielleicht könnt ihr mir da auch nachher nochmal helfen. Unter Gaben finden wir auch den Glauben. Auch der Glaube ist eine Gabe. Ich neige dazu, das so zu verstehen, dass der Herr uns da deutlich machen möchte, dass eine gewisse Glaubensstärke wohl auch eine besondere Gabe sein kann. Aber das habe ich nicht ganz zu Ende durchdacht und vielleicht kommen wir auch darüber noch einmal ins Gespräch. Welche Rolle spielen Gaben? Wir halten fest, liebe Geschwister, Gaben spielen eine wichtige Rolle, eine wesentliche Rolle, wenn, durchatmen zum dritten und damit zum Schluss, die dritte Frage, brauchen wir bestimmte Gaben? Eine geschlossene Frage, Entscheidungsfrage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Ich habe mich für die Antwort Ja entschieden. Wir brauchen bestimmte Gaben. Und wenn ihr, liebe Geschwister, noch ein wenig Luft habt, werde ich dies auch ganz geschwind begründen. Wir erinnern uns, dass das 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes mit folgendem Vers in das 13. Kapitel dem Hohen Lied der Liebe überleitet. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg dahin. Nein, ich möchte nicht die Frucht des Geistes mit den Gaben durcheinander mischen. Deswegen setze ich Gaben an dieser Stelle auch in Anführungszeichen. Die Gaben aber sollen von uns, so wünscht es sich unser Herr und Heiland, im richtigen Geist gegeben werden. Deswegen ist es so wichtig, dass die Frucht des Heiligen Geistes der Mantel um jede einzelne Gabe ist. Überhaupt, dass der Heilige Geist den ihm gebührenden Platz erhält. Sonst läuft nichts. Wir erinnern uns an die Fußballmannschaft oder irgendeine andere Mannschaft ohne den richtigen Geist. Ein zweites und letztes Blatt. Der Heilige Geist, seine Früchte. Und ich möchte ganz langsam einfach die Begriffe, die ich für uns rausgesucht habe, vorlesen. Und jeder Einzelne mag die Gabe, an die er jetzt gerade denkt, betrachten und sehen, wie er diese Gabe ummantelt mit der Liebe. Wie er diese Gabe gibt mit Freude und in Frieden. Die Gabe, an die du gerade denkst, dass du sie der Gemeinschaft in Geduld darbringst und in Freundlichkeit, dass wir die Gabe in Freundlichkeit geben, versehen mit Güte und der notwendigen Treue. Und an Sanftmut soll es bei unseren Gaben, die wir haben und geben, auch nicht fehlen. Und auch an der Selbstbeherrschung wollen wir es nicht fehlen lassen. Die ausgeführten Gaben ohne Ummantelung, ohne das Getragenwerden vom Heiligen Geist, laufen ins Leere und verfehlen das Ziel. Benötigen wir bestimmte Gaben? Ein letzter Punkt. Eine Anekdote, die entsprechend so dann auch nicht in der Bibel zu finden ist. Mosche hadert mit Gott, der Welt und seinem Schicksal. Er geht zum Beten in die Wüste und klagt Gott sein Leid. Leben, warum bist du so grausam? Ich war immer ein guter Diener. Alles ist mir genommen worden. wenn es dich gibt, Gott, zeig mir, dass du ein guter Gott bist und lass mich einmal in der Lotterie gewinnen. Nichts passiert. Am nächsten Tag betet Mosche wieder. Herr, gib mir eine Chance, lass mich wenigstens einmal in der Lotterie gewinnen. Nichts passiert. Er betet immer weiter. Eine Woche, einen Monat, ein ganzes Jahr. Als er nach einem Jahr wieder anfängt zu klagen, Herr, gib mir eine Chance, lass mich im Lotto gewinnen, passiert ein Wunder. Der Himmel öffnet sich und eine tiefe Stimme spricht zu ihm, Mosche, ich habe dein Klagelied ein Jahr lang anhören müssen. Jetzt bitte, gib du mir eine Chance und kauf dir endlich ein Los. Ohne Einsatz kein Gewinn, ohne Glaubensgehorsam keine Segnung. Viele Aspekte, diese kleine Anekdote, aber das steckt mit dahinter. Ohne Einsatz kein Gewinn, ohne Glaubensgehorsam keine Segnung. Benötigen wir bestimmte Gaben? Ich nenne es mal die Gabe der Umsetzung. Gott möchte unsere Gaben segnen. Wir müssen allerdings auch das tun, was vernünftigerweise zu tun ist. Das müssen wir uns überlegen. Wie oft bleiben gute Ideen in der Schublade? Wie oft bleibt es bei den angekündigten Vorhaben lediglich bei Absichtserklärungen, die bis zum Samt-Nimmerlein-Tag abgehängt werden? Und wie sieht es mit unseren Gaben aus? Wie viele Geschwister mit Gaben, die nur darauf warten, entdeckt zu werden? Ich rufe uns allen gemeinsam zu, die Tat allein beweist der Liebe Kraft. Im etymologischen, im Herkunftswörterbuch kann man beim Begriff Gabe unter anderem Folgendes nachlesen. Im heutigen Sprachgebrauch wird Gabe außer im Sinne von Gegebenes, Geschenk, auch im Sinne von angeborener Eigenschaft, Talent, verwendet. Talent? Da war doch was? Genau. Matthäus 25, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Die Botschaft an mich, die Botschaft an dich, an uns Christen. Jeder hat Talente bekommen. Jeder hat Talente bekommen. Lass sie nicht in der Hosentasche verstauben. Setze sie ein. Es geht um alles. Ewiges Leben im Reich Gottes oder ewige Verdammnis getrennt von Gott. Lassen wir uns nicht vom Satan einlullen. Und ihr kennt des Teufels liebstes Möbelstück. Ihr kennt es? Die lange Bank. Noch einmal, die Tat allein beweist der Liebe Kraft. Ich fasse zusammen. Wir danken dem Herrn für das AAA in unserem Leben und lassen uns durch Jesus Christus immer wieder aufs Neue befähigen. Wir erkennen, anerkennen und fördern die Gaben unserer Geschwister im Glauben, sehen die vitale Bedeutung für den Leib Christi. Und ein letztes, wir tränken jede Gabe mit der Frucht des Geistes und sind tätig. Ich wünsche uns allen Gottes reichen Segen. Ihm sei Lob, Ehre und Preis. Amen.